Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Sebastian Wellendorf. Guten Tag. Wie wir die Welt sehen und was wir über die in ihr lebenden Menschen denken, das, Verzeihung, das bestimmen die Medien. Die Medien, zu denen Sie natürlich als Social Media User längst auch gehören. Mit Hilfe medialer Brillen bilden wir uns Urteile darüber, was wir von Menschen anderer Hautfarbe denken oder von Menschen aus Ostdeutschland. Und dorthin schauen wir in dieser Woche etwas genauer, Stichwort Landtagswahl. Uns interessiert dabei natürlich, welches Bild die Medien vom sogenannten Osten zeichnen. Gleich dazu mehr, aber wir beginnen nochmal mit der viel beschworenen Transparenz. Mit dem Transparenzargument hat Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul seinen Plan begründet. Den Plan, dass die Polizei in Zukunft die Herkunft aller Tatverdächtigen nennen soll. Was auch immer mit Herkunft gemeint sein soll. Täterherkunft-Nennungsdebatte. Ihnen und auch uns als Medienredaktion kam das irgendwie bekannt vor.
Muss jeder die Herkunft von Straftätern kennen?
Vor allem nach den Übergriffen in der Silvesternacht 2016 auf der Domplatte in Köln.
Aus welchem Land kommt ein Straftäter?
Dringend verdächtig zwei Männer aus dem Irak und auch aus Syrien.
Künftig soll die Polizei in Nordrhein-Westfalen die Nationalität von Tätern und Verdächtigen in jeder Polizeimeldung nennen.
Ja. Das ist der aktuelle Stand. Viele andere Bundesländer haben auf Herbert Reuls Vorschlag übrigens abwartend und zurückhaltend, teilweise sogar ablehnend reagiert. Das hat eine Umfrage des Deutschlandfunks gestern ergeben. Die Frage, die sich für die Medien herauskristallisiert, ist, was sollen wir machen im Spannungsfeld zwischen Pressekodex, der die Nennung der Herkunft nur unter bestimmten Umständen vorsieht, und den Plänen des Ministers? Ich habe darüber mit Christine Hortz gesprochen. Sie ist Medienwissenschaftlerin an der Ruhr-Universität Bochum und ich habe sie zunächst gefragt, wie sie den NRW-Innenministerplan bewertet.
Vielleicht muss man erst noch ein bisschen weiter ausholen. Ich denke, aus kommunikationswissenschaftlicher Sicht ist dieses Thema sehr, sehr spannend, weil es zeigt, wie Politik, Medien und Gesellschaft miteinander verwoben sind. Der Herr Reul hebt jetzt auf was ab. Er spricht ja davon, dass die Tatverdächtigen genannt werden sollen, um für Transparenz zu sorgen. Meines Erachtens ist das hier so ein bisschen ein populistischer Nebenschauplatz. Wenn man sich die Entwicklung der letzten Monate anschaut, die Polizei versucht ja immer stärker, im Rahmen der Nutzung von sogenannten sozialen Medien immer stärker den öffentlichen Diskurs mitzubestimmen. Man hat das gesehen bei den Ereignissen am Hambacher Forst oder auch bei Ende Gelände. Hier ist die Polizei sozusagen als zweiter Agendasetter mehr oder weniger in Erscheinung getreten, hat auch unter anderem Journalisten daran gehindert, frei zu berichten. Und hier sieht man ganz deutlich, wie diese Möglichkeiten der sogenannten sozialen Medien dazu führen, dass bestimmte Institutionen in der Gesellschaft nun quasi in den journalistischen Bereich eigentlich reindrängen.
Ja, lassen Sie mich diesen Gedanken direkt aufgreifen, weil viele möglicherweise sagen, wo ist das Problem? Ihr seid Medien, Polizei ist Polizei, die darf doch machen, was sie will. Die Polizei ist tatsächlich nicht die Medien, aber deren Pressemeldungen, genau wie Sie es gerade schon erklärt haben, und Tweets erscheinen neben journalistischen Inhalten anderer Medien. Twitter und Facebook sind eben auch Medien, da lässt sich nicht mehr so ganz klar voneinander unterscheiden, was jetzt wirklich journalistisches Medium und ein anderes Medium ist. Wie sollen sich da Journalistinnen und Journalisten nun verhalten? Trotzdem nicht erwähnen und insofern dem Pressekodex gehorchen?
Ich würde den Journalisten doch empfehlen, sich an die journalistischen Leitlinien zu halten. Denn die Polizei versucht hier ein polizeiliches Narrativ in der Gesellschaft zu verankern. Der Journalismus hat auch selber leider die Büchse der Pandora selbst geöffnet, indem er eben diese Richtlinie im Pressekodex etwas verändert hat.
Das war, glaube ich, vor circa 2 Jahren, um
genau,
das kurz zu ergänzen.
Genau, vor 2 Jahren. Und da stand ja zuvor drin, dass die Berichterstattung über Straftaten, die Zugehörigkeit des Verdächtigen oder Täters zu religiösen, ethnischen und anderen Minderheiten nur dann erwähnt, wenn für das Verständnis des berichteten Vorgangs ein begründeter Sachbezug besteht.
Ja.
Und dieser Sachbezug, der wurde ja ersetzt durch das öffentliche Interesse.
Ein begründetes öffentliches Interesse.
Genau, und das ist eben das Problem, denn ein öffentliches Interesse wird ja auch von den Medien selbst generiert durch ihre Berichterstattung. Wenn Medien natürlich, wie in zahlreichen Studien belegt, überwiegend negativ berichten über Migration und Einwanderung, dann ist das öffentliche Interesse ja schon geframed. Das heißt, es ist ja schon gerahmt, das hat ja schon einen bestimmten Deutungskontext, in dem das eben wahrgenommen wird. Und insofern müssen die Medien sich auch ein bisschen selber fragen, ob das der richtige Weg war, beziehungsweise der Presserat, diese Richtlinie zu verändern. Nun, wie geht man jetzt mit dieser neuen Initiative um? Also ich würde einfach den Medien empfehlen, genau das zu tun, wie sie sich auch geäußert haben, sehr zurückhaltend. Ich denke, Journalisten sind gut beraten, ihren Job zu tun und zu recherchieren, auch was die polizeilichen Meldungen angeht.
Möglicherweise ist da auch die Frage, wann es überhaupt Sinn macht, Herkunft von Menschen zu nennen, ob es überhaupt irgendwann mal Sinn macht. Es gibt Themenfelder, bei denen das möglicherweise durchaus der Fall ist, Herkunft von Tätern bzw. Menschen zu nennen. Ein Beispiel ist die Tatsache, dass unter den aus Syrien stammenden Menschen überproportional viele Kriegstraumatisierte sind, die besondere psychologische Betreuung benötigen. Und um in der Gesellschaft eine Debatte zu ermöglichen, ob zum Beispiel diese Personengruppe ganz fokussiert psychologisch betreut werden muss, macht die Nennung der Herkunft schon Sinn.
Es wäre jetzt wieder der Sachbezug, den Sie ansprechen, ne? Das ist ein eindeutiger Sachbezug. Da geht es um ein Thema, eben die psychologischen Traumata einer besonderen Gruppe in der Gesellschaft. Und da kann man durchaus darauf hinweisen. Das ist ja auch wirklich in Ordnung. Sonst kann man ja nicht darüber berichten, wenn man das wegließe. Wenn man sich alleine diese neue Richtlinie des Pressekodex anschaut, das begründete öffentliche Interesse, ich glaube, als ordentlicher Journalist nimmt man davon Abstand. Denn man will ja nicht dem öffentlichen Interesse in erster Linie dienen, natürlich auch, aber man will natürlich auch berichten, was relevant ist für eine Gesellschaft. Was sind relevante Informationen, die Leser, Zuhörer, Zuschauer benötigen, um sich ein möglichst ausgewogenes Bild der aktuellen Situation zu machen? Und wenn man nur auf das öffentliche Interesse schaut, das wäre ja dann so, als würden alle Medien wie die Bild-Zeitung berichten. Das kann sich sicherlich nicht im Sinne der Mediennutzenden und Bürger sein.
Da sind wir wieder bei dem Stichwort begründetes Interesse, das im Pressekodex formuliert ist. Die Medienwissenschaftlerin Christine Hortz von der Ruhr-Universität Bochum, mit ihr habe ich über das Spannungsfeld Pressekodex bzw. Nennung der Herkunft von Tätern gesprochen, so wie es Herr Reul angesprochen hat. Dankeschön, Frau Hortz. Also ich fasse zusammen, wenn in China ein Sack Reis umkippt, dann wird die Bedeutung dieses Vorgangs nicht durch das Umkippereignis selbst bestimmt, sondern durch die Aufmerksamkeit, die der Sack oder China bekommt. Und diese Aufmerksamkeit, die wird in der Welt von heute von Medien gesteuert. Die Medien machen das Ereignis zum Ereignis. Das klingt bedrohlich, das klingt nach Macht und potenzieller Manipulationsgefahr durch Dritte. Stichwort über jedes Stöckchen springen. Hier ist aber jemand, der mediale Aufmerksamkeit gar nicht so schlecht findet. Unsere Medienkolumnistin nämlich.
Medias Res. Marina Weißband.
Es ist früher Morgen. Ich sitze an einem großen Tisch in einem Rathaus, um mit einer Ratsgruppe einen Entwurf für Bürgerbeteiligung vorzulegen. Um den Tisch herum liegen wohlsortierte Pressemappen. Ich hoffe, es kommt auch jemand, sagt die Ratsfrau. Warum sollte niemand kommen, frage ich. Oft kommen die Leute von der Zeitung nur, um die Pressemappe abzuholen oder vielleicht für ein Bild. Sie haben wenig Zeit. Es kommen Leute von der Zeitung. Und es kommen Leute von anderen Fraktionen. Unter anderem, weil Leute von der Zeitung gekommen sind. Und eine lebendige Debatte entsteht. Hier ist aber eine Wahrheit. Debatten in der Politik fallen sehr unterschiedlich aus, je nachdem, ob sie von der Öffentlichkeit beobachtet werden oder nicht. Die Anwesenheit von Presse kann Anwesenheit und Beteiligung an Gesprächen erhöhen und auch die Kompromissbereitschaft. In jedem Fall macht sie Gespräche politischer. Es lässt sich nicht so gut mit Gefallen handeln, sondern es muss mehr über Inhalte gesprochen werden. Das ist nicht in jeder Phase der Gesetzgebung sinnvoll, aber es wäre verheerend, das überhaupt nicht mehr zu haben. Das Problem ist allerdings, dass gerade im Lokaljournalismus immer weniger Mittel zur Verfügung stehen. Die Redakteure bekommen immer weniger Ressourcen, vor allem Zeit, um tatsächlich vor Ort zu beobachten. Vieles muss deshalb über Pressemappen, Textbausteine und reine Vermutungen abgehandelt werden. Wie ich aus eigener Erfahrung weiß, entstehen so oft Artikel von geringer Akkuratheit. Das Problem ist ein systemisches. Es sind nicht die faulen Redakteure. Es ist ein Mangel an Zeit und Ressourcen. Es ist derselbe Grund, warum auch die Kriegsberichterstattung leidet. Viele Zeitungen haben einfach keine Leute mehr vor Ort und schreiben aus Drittquellen ab. Ist das alles überhaupt nicht relevant für Sie und Ihr Leben? Sie leben an einem Ort. Die Politik dieses Ortes hat auf Sie unmittelbarste Auswirkungen. Und auf welchem Niveau diese Politik passiert, wie sehr die Interessen einiger weniger Menschen hineinspielen, welche Interessensgruppen Beachtung finden und welche nicht, dies alles hängt davon ab, wer den Prozess dieser lokalen Politik beobachtet. Man kann als privater Bürger schon sehr viel tun. Öffentliche Sitzungen besuchen, darüber twittern, facebooken, bloggen. Heutzutage kann jeder eine Öffentlichkeit aufbauen. Durch seine reine Präsenz hat man dabei die große Macht, die Richtung einer Diskussion und ihre Inhalte zu beeinflussen. Doch wir sollten uns darauf besinnen, dass es Menschen gibt, die speziell gelernt haben, dies zu tun, die sich gut mit den Abläufen und den Menschen auskennen, die Entwicklungen einzuordnen wissen, die Recherche betreiben können, die in Archiven stöbern und vergleichen können, die aus der Informationsflut Wissen formen können. Das sind Journalistinnen und Journalisten. Diese Menschen brauchen wieder eine Möglichkeit, diese Arbeit auch wirklich zu tun. Hier ist es Aufgabe von Zeitungen, ihre Ressourcen sinnvoll zu bewerten und zu verteilen. Und die LeserInnen müssen auch verstehen, was sie von so einer Zeitung haben. Nicht nur durch die Infos, die sie zu lesen kriegen, sondern durch die Auswirkung der Beobachtung auf den politischen Prozess.
Sieht gut aus für die AfD am Wochenende in Brandenburg und Sachsen. Rechte Parteien sind so stark wie nie in vielen ostdeutschen Bundesländern. 30 Jahre nach der Wende scheint, ich zeige Anführungsstriche, der Osten mehr denn je ein großes Problem zu haben, zumindest aus Sicht des, ich zeige Anführungsstriche, des Westens, was den Graben zwischen Ost und West nur größer werden lässt. Und ich bleibe im Bild, eine der größten Schaufeln, um diesen Graben auszuheben, den benutzen die Medien. Die Art und Weise medialer Berichterstattung, wir haben ja eben schon über das Framing gesprochen. In diesem Fall handelt es sich um eine ostfremde und manche Leute sagen sogar ostfeindliche Berichterstattung. Das ist der Vorwurf einiger Medienkritiker, weswegen die Chefredakteurin des Online-Magazins Z, Marieke Reimann, einen medialen Wandel fordert. Ich habe mit ihr gesprochen und sie zunächst gefragt, was sie an der Berichterstattung über die ostdeutschen Bundesländer kritisiert.
Ja, ich kritisiere, dass wir auch 30 Jahre nach dem Mauerfall nach wie vor eine hauptsächlich westzentrierte, auch Ostdeutschland-Berichterstattung haben, die oft Ostdeutsche pauschalisiert und als homogene Masse darstellt, fast nie über die 80% berichtet, die eben nicht rechts wählt und, wenn es um die Bebilderung von Artikeln geht, auch dort oft pauschal herabsetzt, vielleicht sogar diskriminiert oder zu altbewährten wie Plattenbauten und Trabis greift, um eben dort Sachen zu bebildern.
Das heißt, es werden Klischees bedient.
Genau. Dazu gibt es ja auch ganze Studien. Der MDR zum Beispiel hat letztes Jahr erst eine sehr große, umfangreiche dazu veröffentlicht, wo er das einfach auch belegbar gemacht hat, dass, wenn über den Osten überhaupt berichtet wird, es eine zum überwiegenden Teil negative Berichterstattung ist, die sich eben dadurch zum Beispiel zeigt, dass am allerwenigsten über kulturelle Sachen berichtet wird und am allermeisten über Wirtschaftsthemen oder Rechtsextremismus und dann sehr oft zum Beispiel das Wort Problem, Armut oder abgehängt in Zusammenhang mit der Berichterstattung über Ostdeutschland fällt.
Für diese Studie wurden aber auch Experten befragt, die gesagt haben, generell konzentrieren sich die Medien auf eher Negatives und richten den Blick auf blöde Sachen als auf gute. Also das ist jetzt nicht unbedingt ein ostdeutsch-westdeutsches Problem, sondern ein genereller Blick der Medien auf die Welt.
Ja, das stimmt. Das zeigt sich aber einmal umso mehr in der Berichterstattung über Ostdeutschland und das entnehme ich auch dieser Studie.
Dann anders gefragt, sind Medien nicht eher dafür da, blöde Sachen zu benennen und den Finger in die Wunde zu legen, als zu beschreiben, was alles schön und positiv und rosig ist?
Ich denke, Medien sind vor allen Dingen dafür da, um für eine ausgeglichene Berichterstattung zu sorgen. Also ich denke, Aufgabe der Medien ist es, objektiv und ausgeglichen zu berichterstatten. Und da fällt eben auch rein, zum einen natürlich über rechtsextreme Strömung vielleicht zu berichten, aber andererseits auch andere Punkte aufzuzeigen. Und in dem Moment, wo diese anderen Punkte oftmals unter den Tisch fallen, gibt es eben nur eine sehr einseitige Berichterstattung.
Welche Folge hat so eine Form der von Ihnen beschriebenen Berichterstattung?
Naja, das hat die Folge, dass Ostdeutsche im Gegensatz zu Westdeutschen sehr oft eben als Masse Ostdeutsche wahrgenommen werden und selten als Einzelcharaktere, dass sie eben pauschal als diese etwas dümmlichere, etwas zurückgebliebene, hilfsbedürftigere, nach rechts driftende Masse wahrgenommen werden. Und es ist klar, dass die bisherige Berichterstattung in den letzten 30 Jahren über den Osten ein großes Problem für die gesellschaftliche Gesamtwahrnehmung Ostdeutschlands darstellt und ich meine sogar den Abbau der Mauer in den Köpfen verhindert.
So, Frau Reimann, Sie fordern nun mehr Ossis in den Medien und ich ergänze insbesondere in den westdeutschen Medien.
In alle Medien, also alle Medien, die reichweitenstark, auflagenstark sind und auch kleinere Medien, na klar, aber Medien, die Einfluss haben, müssen wirklich darüber nachdenken, dass sie ihre Redaktionen diverser aufstellen. Und das fängt bei Menschen mit ostdeutschem Hintergrund an und genauso müssen aber Überlegungen getroffen werden, Menschen mit Migrationshintergrund mehr und mehr in die Redaktion reinzuholen, damit eben eine ausgeglichene Berichterstattung stattfinden kann. Und die ist momentan meiner Meinung nach nicht gegeben.
Sie haben jetzt Menschen mit ostdeutschem Hintergrund gesagt. Ich habe eben das Schlagwort Ossi benutzt, auch mit der Frage im Hinterkopf, wer eigentlich eine oder ein Ossi ist, der oder die aus dem Osten kommt, dort geboren ist, dort wohnt oder die DDR miterlebt hat. Mhm. Was ist eine oder ein Ossi?
Da gibt es ja per se verschiedene Definitionen, wer oder was ein Ossi ist sozusagen. Generell geht man gerade davon aus, dass Ostdeutsche, die sich jetzt gerade selbst als Ostdeutsche bezeichnen oder so bezeichnet werden, eben Menschen sind, die entweder noch DDR sozialisiert sind, also in der DDR aufgewachsen sind, oder aber mit Eltern groß geworden sind, die ostsozialisiert, also DDR sozialisiert sind. Also da irgendwie eine Wertevermittlung aus der DDR-Sozialisierung heraus noch stattgefunden hat.
Frau Reimann, die ganze Debatte Ossi-Wessi, da gibt es auch viele, die sagen, das dauert einfach noch 20 Jahre, dann ist das ganze Thema mit Ossi und Wessi sowieso erledigt, weil dann gibt es diejenigen nicht mehr, die die DDR wirklich miterlebt haben und sich auf eine ost- bzw. westdeutsche Identität berufen können. Was sagen Sie zu diesem Argument?
Das ist natürlich eine Hoffnung derjenigen, die sich gerne zurücklehnen und jetzt heute schon die Hände in den Schoß legen wollen. Ich finde aber, das, was in den letzten 30 Jahren schon versäumt wurde, nämlich einfach die Leute gleichberechtigt zum Beispiel auch in Führungspositionen mit reinzuholen und eben in Redaktionen dementsprechend auch, sollte in den nächsten 20 Jahren dringend nachgeholt werden, damit wir dann vielleicht 50 Jahre nach der Wende zu dieser Haltung überhaupt kommen können, die Sie gerade angesprochen haben.
Mehr ostdeutsche Journalistinnen und Journalisten in den Medien fordert die Chefredakteurin des Online-Magazins Z, Marieke Reimann. Danke, Frau Reimann.
Sehr gerne.
Also Sie haben es mitbekommen, der medienspezifische Blick ist das kleine Leitthema heute in der Sendung, wie Journalistinnen und Journalisten mit ihrer Berichterstattung auch die gesellschaftliche Bewertung von Ereignissen beeinflussen. Beispiele Ostdeutschland, Beispiel Herkunftsnennung von Tätern. Gut ist immer, wenn es dabei differenziert und fundiert zugeht und wenn diejenigen, die berichten, möglichst im Stoff sind. Das Magazin Zenit ist ein ganz gutes Beispiel für so eine ganz spezifische Berichterstattung, die journalistische Zeitschrift für den Orient, das in diesen Tagen 20 Jahre alt wird, dieses Magazin. Axel Schröder hat die Zeitungsmacher besucht.
Jung und idealistisch waren sie, die Gründer des Zenit-Magazins. Noch ganz am Anfang ihres Orientalistikstudiums in Hamburg fanden sie sich zusammen, erzählt Daniel Gerlach, der zusammen mit Robert Chatterjee den Chefredakteursposten bei Zenit innehat.
Wir haben uns gefragt, gibt es eigentlich ein Magazin für den Nahen Osten? Wir haben uns nicht gefragt, ob der Markt das hergibt, sondern wir haben einfach uns angeschaut und gesagt, wir wollen Journalismus machen, aber richtig handfest und wir wollen irgendwie ein bisschen auch glänzen mit unserem Fachwissen, was wir in den ersten Semestern gesammelt haben und haben einfach gesagt, das Schönste ist doch einfach in die Region zu fahren und dort Reportagen zu machen und die müssen wir dann irgendwo veröffentlichen, am besten in unserem eigenen Magazin.
Die Begeisterung für die Region hatte ihr Professor, der Islamwissenschaftler Gernot Rotter, in den Studenten geweckt. Rotter war es auch, der die Recherchen des bis dahin hoch angesehenen Nahostjournalisten Gerhard Konzelmann untersuchte, ihm zahlreiche Fehler nachweisen und viele Stellen in seinen Texten als Plagiate entlarven konnte.
Wir wollten auch natürlich so eine gewisse Deutungshoheit, die uns genervt hat, brechen von so großen Veteranen des Auslandsjournalismus, die eben die Welt des Orients erklären, manchmal sehr schwarz-weiß, und wollten ein ganzheitlicheres Bild geben.
Das Magazin erscheint alle 6 Monate. Fundierte Analysen aus dem Nahen Osten, die nicht versuchen, die Komplexität der Region einzudampfen, sondern eben diese Komplexität herauszuarbeiten. Auf dem Podium der Hamburger Zenit-Geburtstagsdebatte saßen Mediencoach Verena Metze-Mangold neben den drei Nahostkennern, Spiegelreporter Christoph Reuter, Özgür Uludag vom NDR und Daniel Gerlach. Und alle waren sich einig, insgesamt kranke die Nahost-Berichterstattung in deutschen Zeitungen, in Funk und Fernsehen immer noch daran, dass allzu oft Experten zu Wort kommen, die eigentlich gar keine sind. Und dass Wissenschaftler, die es besser wissen, Interviewanfragen, in denen es um kurze, knackige, bitte nur 30 Sekunden lange Antworten geht, oft ablehnen, so Daniel Gerlach.
Die sagen nein, nein. An solchen vulgären medialen Diskussionen beteiligen wir uns gar nicht.
Die begrenzten technischen Möglichkeiten, die Hast, vielleicht auch die Bequemlichkeit von Redaktionen führten dazu, dass auf der Suche nach dem einen Experten am Ende diejenigen mit der besten Kenntnis einer Region außen vor bleiben, mein Spiegelreporter Christoph Reuter. Er werde jedenfalls für schnelle Live-Einschätzungen selten nach seiner Expertise gefragt.
Das sind offensichtlich die, die es auf dem Fahrrad oder mit dem Kurzstreckenticket der Berliner U-Bahn bis ins ARD-Hauptstadtstudio immer schaffen. Die werden immer interviewt zu allem. Das heißt, ja, nee, Beirut ist ganz schlecht, weil da haben wir jetzt überhaupt kein Büro und eine Schalte kriegen wir da nicht hin. Also nee, wir machen das mal so wie immer.
Ein weiteres Problem, die gegenwärtigen Konflikte in Syrien zwischen Israel und Palästina, Iran oder Irak sind hochkomplex. Eben kaum zu fassen in kurzen Experteninterviews. Und immer noch gilt in vielen Redaktionen die Prämisse, dass vor allem die erschütternden Nachrichten die Quote oder Auflage nach oben treiben, so NDR-Autor Özgür Uludag.
Das heißt, es ist immer das Prinzip Bad News are Good News. Also berichten wir über die Türkei eher über den negativen Aspekt oder über den Islam eher über die negativen. Aber es gibt auch die guten Seiten oder die positiven Aspekte und die fallen im Alltag eben oft hinten drüber und werden dann nicht berichtet und geben dann in der Gesellschaft so ein Stimmungsbild wieder, dass, als hätten wir ein riesiges Problem, dabei ist es so klein.
Eine neue Herausforderung bei den Berichten aus Kriegsregionen sei, dass die Deutung der Kämpfe längst nicht mehr so einfach ist wie früher. Nicht zwei, sondern drei, vier oder fünf Akteure sind in die Auseinandersetzungen verwickelt. Nicht nur YouTube, auch Twitter, Facebook und andere soziale Medien würden zudem immer öfter eingesetzt, um Fake News zu verbreiten. Vor allem dann, wenn er aus Gebieten berichte, die zur russischen Interessenssphäre gehören, bekomme er zahllose Protest-E-Mails und Gegendarstellungen auf allen Kanälen, erzählt Christoph Reuter.
Wurde kein Giftgas eingesetzt, gab es überhaupt kein Bombardement, wurde ein Lager der Terroristen bombardiert und dabei sind Chemikalien entstanden oder. Das ist denen völlig egal, es geht einfach nur darum, ein riesiges Rauschen zu schaffen, wo unter 10 kursierenden Versionen vielleicht auch die eine existiert, die tatsächlich stimmt, aber wo das Publikum sagt, ja, so genau wissen wir das eigentlich nicht mehr.
Die einzige Möglichkeit, diesen Fake News zu begegnen, sei, weiter nach der Wahrheit zu suchen, den Falschmeldungen etwas entgegenzusetzen. Ein Anspruch, dem auch Zenit verpflichtet ist, auch wenn es den Leserinnen und Lesern der ausführlichen Analysen und Reportagen hin und wieder Geduld abfordert.
Axel Schröder berichtete.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Andreas Wendt. Ich bin Ressortleiter bei der Märkischen Oder-Zeitung in Frankfurt-Oder für Berlin und Brandenburg. Und unsere Schlagzeile morgen lautet, nicht verwunderlich, kurz vor der Wahl, dass der Grünen-Chef Robert Habeck, die rot-rote Regierung in Brandenburg scharf angreift. Für unsere Leser ist das insofern ganz spannend, weil wir wenige Tage vor der Landtagswahl am kommenden Sonntag stehen und hier nochmal alle Parteien ihre Geschütze auffahren. Und dazu zählen auch die Grünen, die in der jüngsten Umfrage ein bisschen an Prozentpunkten verloren haben.
So, das war's von uns. Medias Res in Sachen Täter, Herkunftsnennung und was die anderen Bundesländer eigentlich dazu sagen, empfehle ich Ihnen nochmal den Klick ins Netz, deutschlandfunk.de/mediasres. Dort auch der Podcast. Mein Name ist Sebastian Wellendorf. Hören Sie weiter den Büchermarkt. Machen Sie es gut. Bis bald.